Hallo, liebe Leute, da sind wir wieder bei Hard Aber Fail, der Podcast übers Scheitern. Und ich sehe heute eine Juliane auf meinem Bildschirm, die den schönsten Pulli auf der Welt anhat.
Ohoho.
Juliane.
Oh, besten Dank.
Was hast du denn da für einen Pulli an?
Ich habe einen grauen Glitzer Star Wars Pulli an. Und er ist wirklich fantastisch. Und ich muss, aber ich muss noch mal eine kleine Instagram-Fotostrecke starten, weil ich immer noch kein Foto von deinem fantastischen Geburtstagsgeschenk an mich gepostet habe. Ich muss es noch tun. Ich werde es auch hier nicht spoilern. Aber ich muss es, ich habe ein Foto davon, aber vielleicht mache ich noch ein zweites davon. Also es ist auch ein fantastisches Kleidungsstück, sage ich jetzt schon mal. Ja, das sind die positiven Sachen heute. Ja. Mein Pulli.
Dein Pulli, das ist das einzig Positive in deinem Leben.
Ach, bisschen Corona-Trouble, auf die ich nicht weiter eingehen mag. Ich bin negativ getestet. Und das macht mir aber gerade ein bisschen viel Stress. Und das ist einfach auch scheiße. Also ich weiß, das ist jetzt irgendwie nach über einem Jahr Corona jetzt nicht so die Überraschung, aber aus einem Bekanntenkreis kenne ich jetzt gerade einen Fall, wo ich nochmal denke, wie ernst diese blöde Scheiße ist. Da geht's um einen Tumor, der eigentlich gecheckt werden muss. Und da bekommt die Person einfach gerade keinen Termin, weil im UKE einfach alle fucking beschäftigt sind mit diesem scheiß Virus.
Ah.
Und das frustriert mich irgendwie gerade. Und irgendwie bin ich heute ein bisschen gestresst und versuche mir aber so mantraartig zu sagen, also zum Thema UKE, ich bin keine Ärztin. Das, was ich tue, ist nicht lebenswichtig für jemanden. Und wenn ich etwas nicht schaffe oder fertig bekomme, ist es nicht schlimm. Also, ja.
Außerdem ist da noch so eine globale Pandemie, die da läuft und ganz viele Dinge sind gar nicht so wichtig.
Ja, das ist so mein aktueller Zustand. Irgendwie so Panik und dann irgendwie habe ich so Mantren in meinem Kopf, wo ich dann mal sage,
Apropos ruhig bleiben, also jetzt mal die ernsthaften Gespräche. Meine Seifenhaare sind immer noch ein Thema. Ich habe mir die Haare schon wieder mit meiner wundervollen, nachhaltigen Seife gewaschen. Dieses Mal ist es nicht so super geworden. Sie sind wieder sehr pappig. Ich halte euch auf dem Laufenden. The struggle is real.
Also das, was ich hier jetzt durch die Kamera sehe, sieht ganz frisch aus auf jeden Fall.
Ja, ich habe sie gerade so in John Travolta in Grease man hier über meine Stirn geschwungen. Ungefähr so fühlt sich das auch an. So wie John Travoltas Haare aus Grease fühlen sich meine Haare auch an. Wie Grease. Och.
Um dann auch nochmal bei der letzten Folge zu bleiben, sagen wir vielen lieben Dank für eure Rückmeldungen. Wir haben so ein paar Rückmeldungen erhalten auf die letzte Folge und auf die Alles-Dicht-Machen-Diskussion. Und finde das schön. Finde das auch gut, irgendwie da sich drüber auszutauschen. Auch nicht nur mit Stimmen, die uns zustimmen, sondern auch mit anderen Stimmen, die vielleicht das eine oder andere kritisch sehen. Wir haben uns mit niemandem geprügelt, sondern einfach nur nett ausgetauscht.
Aber nur, weil wir Abstandsregeln einhalten.
Ja, sonst. Übrigens wurde ich gerade auf dem Weg hier zurück nach Hause, um diesen Podcast aufzunehmen, beschimpft von einem Mann, der so ein bisschen irgendwie so rumsaß, aber eigentlich ganz süß, weil er hat mich richtig laut als "Ey, du alte Ilse!" beschimpft. Und das fand ich irgendwie, das fand ich so, da musste ich drüber lachen. Ich irgendwie dachte, du alte Ilse? Ist ja irgendwie auch ganz süß.
War das der Mann, der auch vor dem Kiosk manchmal rumpöbelt?
Nein. Das ist der macht das ganz leise. Der Mann war sehr laut heute.
Okay.
Ich habe ihm dann
pöbelige
freundlich,
Männer.
Ja, ich habe ihm freundlich zugewunken, weil ich irgendwie das, ich weiß nicht, ich musste lachen und dann habe ich gewunken und dann hat er noch so ein ja gemacht. Ich alte Ilse, ey. Wir haben heute zwei Gästinnen, wieder zwei Frauen, das ist irgendwie ganz schön. Und zwar Juli Katz und Daniela Krenn. Und die sind beide Redakteurinnen beim Katapult-Magazin und werden uns ein bisschen was über das Thema Scheitern im Journalismus erzählen. Ich bin gespannt. Viel Spaß! Wir haben heute zu Gast Juli Katz und Daniela Krenn vom Katapult-Magazin. Wie schön, dass ihr da seid.
Hi.
Hallo.
Ihr beiden ruft uns an, zoomt uns an aus Greifswald, wo Julia eine besondere Beziehung zu hat, denn dort ist sie geboren.
Ja, und meine Omi wohnt da immer noch.
Das heißt, du bist ab und zu mal hier in der Gegend?
Ja, und meine Mama wohnt in der Nähe von, in der Nähe von Lubmin. Mhm. Ich will das Dorf nicht sagen, weil da wohnen nämlich nur drei Menschen und dann wissen alle, wo meine Mama wohnt. Und dann habe ich noch Verwandte in Rubenow und Freest und alles Mögliche da in der Hood.
Okay, aber du hast dich trotzdem für Hamburg entschieden.
Ja, das ist hier ist eine lange Geschichte. Ich finde es schön, dass sofort ich jetzt hier zur Interviewten werde. Nein, also nach der Wende wurde mein Papa versetzt in die Nähe von Hamburg. Deswegen bin ich in Stade aufgewachsen und habe auch eine starke Verwurzelung in dieser Gegend hier. Und dann ist ganz viel in meinem Leben passiert und jetzt bin ich in Hamburg.
Okay. Das reicht mir als Antwort. Vorerst.
So, zurück zu unseren beiden Gästinnen. Ich stelle euch mal kurz vor. Wenn ich Quatsch erzähle, ruft ihr laut rein und sagt, dass ich lüge. Und zwar, ich fange mal an mit Juli. Juli Katz hat Kulturjournalismus und angewandte Literaturwissenschaften studiert. Und war seit 2016 nebenbei Lektorin und Redakteurin des Gesellschaftsmagazins 39.0 und ist seit 2019 Redakteurin beim Katapult-Magazin.
So ist es.
Darüber hinaus schreibt sie auch noch für Zeit Online, Taz, Missy Magazin und andere Publikationen. Und so ihr journalistischer Schwerpunkt ist bei den Kultur- und Arbeitsthemen.
Hier würde ich intervenieren, an meine freie Tätigkeit nebenbei habe ich so ein bisschen aufgegeben, seit ich bei Katapult bin. Da können wir gleich nochmal drüber reden, wenn wir über diese ganzen verrückten Projekte sprechen.
Ja. Ja. Ah, okay. Gut, das ist dann wahrscheinlich eine Zeitsache. Aber da kommen wir noch hin. Dann haben wir Dani Krenn. Auch sie hat Journalismus und digitale Kommunikation studiert und ist seit 2020 Redakteurin beim Katapult-Magazin. Wohnt in Greifswald, wie auch Juli, und kommt aber ursprünglich aus Graz. Ist das richtig?
Genau.
Ah, sehr gut. Das ist schon unsere zweite Grazer Gästin. Das ist fantastisch. Dani hat beim ORF gearbeitet, beim Stadtform-Magazin und als Redakteurin bei ProSieben Austria unter anderem. Und sie ist Co-Host von dem Frei-Heraus-Podcast, der Podcast des feministischen Podcast-Kollektivs, der zwar gerade pausiert, aber der existiert und vielleicht irgendwann wieder weitergeht. Oder, Dani?
Genau, das hoffe ich doch. Habe jetzt auch aufgrund von Katapult ein bisschen pausiert, so wie Juli eben gerade schon meinte, wegen anderer tausend Projekte und Dinge, die gerade super viel Spaß machen. Aber ist nur pausiert eben.
Okay. Und ich habe auch schon die erste Verbindung zu uns gefunden, weil in der Folge übers Online-Dating lest ihr nämlich einen Teil aus Schnellliebig vor von Lina Malon, die auch Gästin bei uns war. Also der große Podcast-Kreis schließt sich.
Cool.
Ne?
Das freut mich.
Ja. Ihr beide arbeitet beim Katapult-Magazin. Könnt ihr in euren Worten uns erzählen und unseren Zuhörerinnen erzählen, was ist das Katapult-Magazin und was macht das so besonders?
Dani, du zuerst.
Okay, was ist Katapult in kurz? Naja, wir sind coole Karten, bunte Bilder. Und wir stellen Grafiken, Fakten, Zahlen verständlich, einfach und bunt in Grafiken dar, würde ich jetzt mal sagen. Machen komplexe Themen einfach.
Wir sind aber, würde ich ergänzend hinzufügen, nicht mehr nur ein Magazin, sondern wir haben auch eine Schule gekauft. Wir sind irgendwie ein bisschen Musiklabel geworden, mehr oder weniger. Wir haben einen Knicker gegründet, wir haben ein Café eröffnet und naja, jetzt gerade gründen wir noch eine Lokalredaktion, nämlich Katapult MV.
Und die Liste ist noch nicht zu Ende, denn wir haben auch einen Verlag. Wir sind auch ein Buchverlag. Genau.
Den kenne ich auch schon ganz gut, weil ich ja als Nebenjob in der schönsten Buchhandlung Hamburgs arbeite, in der Buchhandlung Lüders, und eure Bücher fast ausschließlich verkaufe. Nein, das stimmt nicht. Aber im Weihnachtsgeschäft kommen eure Bücher sehr, sehr gut als Geschenkideen an. Und ich habe sowohl das erste 100-Karten-Buch als auch das 100-Karten-Übersprache-Buch bereits verschenkt. Und das ist sehr, sehr, sehr gut angekommen.
Welches ist denn dein Lieblingsbuch?
Ich mag das Übersprache am liebsten.
Mhm. Ja.
Weil ich habe auch Literaturwissenschaften studiert, bevor ich Schauspiel studiert habe, und da fühle ich mich einfach eins zu eins angesprochen bei diesem Buch.
Cool.
Man muss ja dazu sagen, dass das Katapultmagazin, also dass nicht kein übergeordneter Verlag noch dahinter steckt oder so, richtig?
Ja, also wir sind ein Verlag, der Katapult Verlag, seit September 2020. Und das war's auch.
Sonst sind wir eigenständig.
Und davor wart ihr bei jemand anderem verlegt, aber da sprechen wir jetzt wahrscheinlich nicht drüber.
Korrekt.
Richtig.
Oder was wollt ihr erfahren? Es gab Streit und dann haben wir uns entschieden, naja, können wir selber besser machen.
Exactly. Das war alles, was ich hören wollte.
jetzt wollen wir mal so ganz allgemein in euren Alltag mal reinfragen. Wenn ihr jetzt hört Scheitern und Journalismus, Was denkt ihr denn dazu? Woran scheitert man als Redakteurin im Alltag?
Okay, Juli, woran scheitern wir im Alltag?
Also kann ich allgemein antworten oder muss ich für Katapult antworten?
Kannst allgemein.
Kannst sehr gerne allgemein antworten. Ja.
Ich glaube, der Journalismus scheitert momentan an Arbeitskonditionen und Geld, ist mein Statement. Und das finde ich sehr gefährlich, weil ich glaube, dass Journalismus eigentlich ein demokratieförderndes Element sein sollte und dass da andere Möglichkeiten gefunden werden sollten, um dieses Element so zu erhalten. Und das läuft gerade richtig schlecht. Ich glaube, sowohl für Arbeitskonditionen von Leuten, die jetzt gerade so in unserem Alter sind und in den Beruf einsteigen und da irgendwie, darf ich vulgär reden eigentlich?
Ja.
Okay. da irgendwie beschissene Konditionen angeboten bekommen. Oder diese, ihr kennt es ja wahrscheinlich aus dem Theaterbetrieb auch, irgendwie für Umme dann arbeiten und auch dankbar sein sollen dafür. Ja, und das wirkt sich natürlich, so meine These, auch auf die Berichterstattung aus. Das ist ein großes Problem.
Im Zuge dessen möchte ich einmal kurz erwähnen, dass, was ich großartig auch am Katapult-Magazin finde, dass ihr eure Gehälter offenlegt und ein Einheitsgehalt bekommt, richtig?
Das fand ich auch richtig krass, als ich hier hingekommen bin, weil das kannte ich vorher überhaupt nicht. Also ich bin ja in diese ersten Vorstellungsgespräche mit allen möglichen Redaktionen gegangen und wusste überhaupt nicht, was sagt man denn hier, wie viel man eigentlich haben will, weil das hatte mir bisher eigentlich niemand so transparent gesagt. Selbst auf direkte Nachfrage gibt's da sehr verhaltene Antworten. Und zwei Sachen haben mich am Arbeitsvertrag bei Katapult mega beeindruckt, nämlich erstens die Einstiegsgehälter, weil ich das irgendwie geil fand, quasi Arbeit anders zu bewerten finanziell, also sowohl Tätigkeiten von, Bücher machen ist genauso viel wert wie journalistische Texte liefern.
Mhm.
Das war das Erste. Und das Zweite, was ich bisher so im Journalismus noch nie erlebt habe, war ein unbefristeter Arbeitsvertrag.
Und zwar von Anfang an.
Mhm.
Krass.
Wow.
Ja.
Respekt Katapult.
Und also fühlt ihr dadurch, also ihr könnt es ja jetzt quasi am eigenen Leib wiedergeben, also verändert sich dadurch die Arbeitsatmosphäre und auch das Produkt, was am Ende rauskommt? Also wird Journalismus besser, wenn die Arbeitskonditionen besser sind?
Wie soll ich sagen? Also ich kann es jetzt irgendwie nur von Katapult aus sagen. Ich finde halt einfach dadurch wird, natürlich, es verändert sich innerhalb des Teams schon sehr viel, weil du bist einfach ein Team Und jeder und jede ist elementar wichtig und liefert ihren Teil dazu bei, was ja im Journalismus auch einfach Sache ist. Also selten ist ein Journalist oder eine Journalistin die ganze Zeit von Anfang bis Ende nur allein für die Geschichte da oder verantwortlich. Es gibt immer Leute, die diese Redakatur lesen, die nochmal Fakten checken, die mitarbeiten, die die Grafik ausbessern oder überhaupt die Grafik gestalten, die Menschen, die noch zusätzliche Ideen liefern oder so. Von dem her ist es immer eine Teamarbeit und klarerweise ist es da 100-mal fairer und ein viel besserer Ausgangspunkt, wenn einfach jeder gleich verdient. Also das merken wir schon. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Also mir gefällt das Konzept auch sehr gut. Ich habe nämlich tatsächlich mal in einem Unternehmen gearbeitet, da war es im Arbeitsvertrag stand da drin, dass es nicht gestattet ist, über das Gehalt zu sprechen.
Das darf man gar nicht mehr. Das steht nämlich in ganz, ganz vielen Arbeitsverträgen am Theater auch drin. Und zum Glück bin ich oft an Kollegen geraten, die gesagt haben, komm, lass uns darüber reden. Und da hat sich tatsächlich dann auch bei mir schon was entwickelt, dass ich dann danach nochmal nachverhandelt habe und gesagt habe, hey.
Ist natürlich auch ein krasser Gedanke, ne? So arbeitsrechtlich gesehen oder von dieser Kommunikation her, dass ich etwas nicht kommunizieren soll, wofür ich selber überhaupt nicht verantwortlich bin. Also wenn ich entscheiden könnte, wie viel Geld ich verdiene, würde ich doch ganz anders vorgehen und dann quasi diese Maulsperre zu bekommen, schon eine harte Nuss. Aber gleichzeitig muss man auch dazu sagen, ich habe den Eindruck, vor allem im Kulturbetrieb verändert sich da gerade total viel. Und so, ich sag mal, die Leute so in unserem Alter haben einen ganz anderen Umgang mit Transparenz und auch mit Kommunikation und auch mit, was sie sich gefallen lassen und was nicht mehr. Oder, keine Ahnung, widerlegt das, wenn ihr irgendwie anderer Meinung seid, aber es ist so mein, was ich so mitnehme.
Ich auch. Das macht mir auch Hoffnung. Also gerade durch auch so einen Generationenwandel, der stattfindet und mehr Teilhabe von weiblichen Führungspositionen auch.
Aber tatsächlich hat mich noch interessiert, also beobachtet ihr denn tatsächlich, dass die, weil die Arbeitsbedingungen nicht gut sind, dass die Qualität des Journalismus runtergeht? Und habt ihr das so in den letzten, weil ihr seid ja schon ein bisschen man macht das ja schon eine Weile, merkt ihr das, weil Juli, du sagtest am Anfang, da gibt's einen Verfall, der halt eben was mit Finanzen auch zu tun hat.
Ja, also vielleicht erkläre ich es mal an so freier journalistischer Tätigkeit. Ja. Ist natürlich immer extrem abhängig, für welche Redaktion du arbeitest und welches Budget die haben, um dich zu bezahlen. Aber ich glaube schon, dass die Frage zulässig ist, wenn mir jetzt eine Redaktion anbietet, hallo, du kannst jetzt mir irgendwie hier 4000 Zeichen geben für 120 Euro, überlege ich mir natürlich wahrscheinlich weniger viele Stunden lang, wie ich mich auf das Interview vorbereite. Und wenn ich mir dann so die Stundenzahl ausrechne und so weiter, werde ich wahrscheinlich weniger Enthusiasmus da reinstecken. Also klar. Wisst ihr ein bisschen, was ich meine?
Ich glaube, es kommt dazu auch noch ein paar andere Faktoren. Einfach Zeitdruck und generell, dass alles irgendwie viel schneller geworden ist. Du hast viel weniger Zeit. Die Eintrittshürden werden einfach verdammt schwierig, wenn Geld so eine große Rolle spielt und so. Also ich glaube, das ist ein großer Misch, der da irgendwie zusammenkommt, was Juli da als an Thema aufgemacht hat mit dem Geld. Also klarerweise musstest du ja auch teilweise überhaupt erstmal leisten können, frei zu arbeiten, weil das Geld erst im Nachhinein kommt, zum Beispiel.
Ja, deswegen, ich frage mal weiter, wie geht euch das denn inhaltlich? Ich habe noch nie in einer Redaktion gearbeitet, deswegen bitte entschuldigt, wenn ich da etwas naiv frage, aber passiert euch das manchmal, dass ihr irgendwie ein Thema gefunden habt, da unbedingt was drüber machen wollt und dann wird das irgendwie hart abgeschmettert?
Von wem?
Von der Person, die bestimmt. Nee, ich habe keine Ahnung. Also gibt es das, dass man sich irgendwie reinschmeißt und sagt, ich möchte da was machen und da gibt es jemanden, der sagt, nee, auf gar keinen Fall, das kommt hier nicht ins Katapult-Magazin?
Okay, das ist eine gute Frage, weil tendenziell würde ich sagen, gibt es sowas eigentlich eher nicht, wenn du dein Thema gut begründen kannst und wenn du da unwiderlegbare Beweise vorbringst, warum das Thema unbedingt raus muss mit super guten Zahlen und Statistiken, ist die Chance fast bei 100%, dass wir das dann auch umsetzen werden. Prinzipiell entscheiden wir auch meistens sehr viel gemeinsam. Klarerweise, wir hatten, glaube ich, einmal den Fall, dass es hieß, wir hatten ein bisschen zu viele feministische Themen. Ich glaube, das war das einzige Mal, wo ich mich erinnern kann, wo wir eventuell, aber das war auch keine Einschränkung im Sinne von, okay, es darf nicht sein, sondern hey, wir müssen einfach wieder mehr auf Diversität achten. Mhm. Aber wie gesagt, da reden wir sehr viel gemeinsam und entscheiden auch irgendwie früher oder später viel gemeinsam. Juli, würdest du sagen, nein?
Ich würde ein bisschen widersprechen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, so ein Ding, was so im konventionellen Journalismus ja nicht so ist und bei uns total vertreten ist, dass wir in Karten denken. Mhm. Das heißt, der Text ist eigentlich unser Nebenprodukt und die Karte muss quasi stehen und die Karte muss eine Geschichte erzählen und diese Geschichte ist, also es gibt die aktuellsten Themen, aber wenn wir dazu keine gute Kartenidee haben, ist es halt...
Dann ist es raus.
Dann ist es raus, so. Mhm. Deswegen, und also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, wenn ich 100 Karten produziere, werden ungefähr 60 nicht veröffentlicht. Weil, also, das liegt an vielen verschiedenen Sachen. Manchmal sind sie auch einfach scheiße, manchmal sehen sie einfach kacke aus. Manchmal ist das Thema nicht gut, manchmal gelingt mir die Umsetzung nicht und so weiter. Aber so, also ich habe schon den Eindruck, dass ich mehr Ideen habe, aber ich bin auch so eine Schnellschießerin. Ne? Mhm. Also ich mache dann eher eine Karte und dann ist eher die Kritik zu hart und dann sage ich, ach ja, okay, war doch eine dumme Idee, ich mache nochmal was anderes. Ja.
Genau, aber es ging ja jetzt prinzipiell mal ums Thema und wenn die Kartenidee da ist, dann also... Da entscheiden wir schon viel gemeinsam und das hat schon ein hohes Potenzial, dass es auch durchgeht, dass eine Idee, das was du meinst, Julie, mit Ideen, klar, die muss man manchmal noch feilen und so weiter, aber das gehört ja auch ganz normal dazu, um eine Geschichte zu entwickeln.
Das heißt, dass das Scheitern ja für euch dann teilweise auch eine produktive Seite hat, ne? Also man merkt, okay, das funktioniert nicht, aber dann habe ich einen Lernprozess und checke, das muss ich noch klar kriegen bei der neuen Kartenidee, die ich da habe. Und dann funktioniert es eher.
Ja, also wenn du das als Scheitern beurteilen, ich hätte es jetzt gar nicht so als Scheitern im ersten Moment gedacht. Also für mich ist das gar kein Scheitern. Das ist eben ein Prozess. Das ist eben genau der Prozess, wie die Geschichte entsteht oder wie dann auch die Karte entsteht. Und zu dem Prozess gehören auch meistens mehrere Menschen, weil eben mehrere Köpfe einfach die Idee meistens noch besser machen. Es ist sehr oft so einfach. Dadurch ist es einfach ein Prozess und für mich wäre das jetzt gar kein Scheitern in dem Sinne.
Mhm. Ich bin schon immer genervt, wenn die Leute meine Ideen nicht gut finden.
Komisch.
Und brauche dann immer so ein paar Momente, bis ich das verkraften kann. Aber ja, grundsätzlich ist es natürlich, also natürlich nerven die Leute am meisten, die kritisieren, ne? Und die sagen, ja, deine Idee war jetzt doch nicht so gut und können wir jetzt doch nicht veröffentlichen, weil es stimmt total, was Dani sagt, dass man halt auch manchmal Kritik einfahren muss und dass es natürlich immer ein Teamprozess ist und das Team hat natürlich auch was zu melden.
Mhm.
Das ist aber auch nicht das Schlechteste, weil man aus diesen Situationen, wie ihr schon gesagt habt, am meisten lernt.
Ja.
Wenn es so ein bisschen nervt und man denkt, hä, wieso konnte das jetzt nicht sein?
Spannend, das klingt total, also mir war gar nicht so bewusst, wie sehr das Teamarbeit ist bei euch. Also wie sehr es quasi aus der Gruppe heraus gearbeitet wird.
Ja, also tatsächlich, weil wie gesagt, wir haben auch alle verschiedene Fähigkeiten und Kompetenzen, die wir natürlich immer auch erweitern und jeder lernt auch vom anderen dazu, würde ich jetzt mal sagen. Also ich bin hier angekommen und konnte eine Illustrator-Datei öffnen und sie abspeichern und ja, ein Textfeld aufziehen, sage ich mal, oder so. Genau, das ist also ein Grafikprogramm ist es, das wir verwenden.
Mhm.
Und klarerweise schaut man sich da Dinge ab von anderen, man übernimmt Ideen von anderen oder man beginnt, sich da einfach schon richtig einzuspielen und so weiter. Und daher würde ich schon sagen, das ist das... 80% ist bei uns nur Teamarbeit. Einer hat eine Idee, einer hat eine coole Umsetzung. Einer feilt noch ein bisschen am Text rum.
Ich habe zwei Sachen dazu. Ich finde eine Sache an dir total beeindruckend, Dani. Nämlich die Sache, dass du einmal so in diese Redaktion gegangen bist und einfach mega viel Mut hattest. Weißt du, bei voll vielen Leuten, und ich glaube, so wächst man auch im Journalismus auf, ist es so, dass viele erstmal das Bedürfnis haben, ich muss jetzt erstmal hier 1000 Mal Rücksprache halten mit sonst was und ich muss jetzt erst zu 20 Millionen Stunden eingearbeitet werden. Und ich finde das irgendwie total genial an dir, früher wie jetzt, dass du einfach da sagst, ja, okay, ich mache halt jetzt so die Karte, wie ich es am besten kann, und dann wird es noch besser oder es wird schlechter, oder was sind eigentlich eure Ideen dazu? So viel zum Thema Komplimente. aber um das vielleicht ein bisschen zu bebildern, worüber wir sprechen, vielleicht können wir ja über die Periodenprodukte sprechen und wie wir mit denen gearbeitet haben. Dann hätten wir so ein konkretes Beispiel nochmal, wie wir auch so ein Thema umsetzen.
Ja, super gerne.
Ja.
Ihr erinnert euch vielleicht alle noch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an die wundervolle Idee aus die Höhle der, wie heißt das, Höhle der Löwen? Höhle des Löwen? Ich weiß nicht mehr.
Völlig egal.
Who cares?
Diese Sendung.
Die Sendung, die nicht genannt werden darf, mit den wundervollen Pinky-Handschuhen, die wir alle aus tiefster Seele hassen. Wie war denn euer Prozess zu den pinken Handschuhen?
Okay, wie lief der ab? Ich glaube, es war irgendwie so, dass wir starten ja oft so in den Tag, dass wir uns alle mal so treffen, im Slack zurzeit, weil wir alle im Homeoffice sind, also in so einem Online-Meeting-Raum eben. Mhm. Und davor haben schon die meisten beim ersten Kaffee irgendwie so ein bisschen Internet durchgeforstet, Twitter, was geht ab, keine Ahnung. Und da war der Hashtag schon relativ präsent und da, weil das ja ging ja schon am Tag davor richtig krass los. Und dann hat einer oder eine hat reingeschrieben, so, hey Leute, fällt uns jetzt irgendwie eine lustige Idee ein zu den Pinky Gloves. Und lustigerweise sind 4 Leute mit 4 verschiedenen Ideen gekommen. Oder zumindest hatten wir am Ende 4 verschiedene Karten. Ich weiß nicht, wirklich von 4 Leuten. Und wir saßen dann da und dachten dann so, wir posten einfach alle.
Geil.
Sollen doch die Leute entscheiden, welche sie am besten mögen. Weil ich glaube, warum Julie jetzt auch dieses Beispiel herangezogen hat oder heranziehen wollte, weil jede Karte davon einen ganz unterschiedlichen Zugang hatte. Also die eine davon war relativ simpel und plakativ, sage ich jetzt mal. Die andere war ein bisschen um die Ecke gedacht und hat versucht, nochmal so eine andere Problematik aufzutun. Und zwar, dass es sehr viele Menschen gibt, die keinen Zugang zu leistbaren Periodenprodukten haben. Und was war die dritte Karte? Oh Mann, Julie, ich muss, glaube ich, nochmal aufmachen.
Die Klarstellung, die Textkarte, wo wir dann gesagt haben, wofür Menschen Handschuhe brauchen, zum Beispiel Gartenarbeit, Baustelle und so, und wofür nicht. Naja, Tampons und Binden zu entsorgen, danke, das haben wir bisher auch anders hinbekommen.
Genau, danke. Genau, also es hatte, ich glaube, jede oder die Hälfte der Karte hatte so ein bisschen einen Augenzwinkern-Moment, das Ganze ein bisschen lustig genommen, und die eine Karte hatte auf jeden Fall auch wirklich so eine Problematik aufgerissen, die es tatsächlich halt einfach gibt. Und von dem her war das auch einer unserer bestgehendsten Posts, glaube ich, in den letzten Monaten.
Und das war natürlich auch cool, weil das haben wir wirklich, also es stimmt schon, dass man manchmal an Themen arbeitet, wo man so einfach sehr viel alleine damit beschäftigt ist, um eine kreative Umsetzung zu finden. Und dann gibt man das nochmal in den Check ins Team. Aber ich finde, da hatten wir auch so eine richtige, kreative Sitzung. Mhm. Wo dann alle mal so ihre Zugänge geschildert haben, und dann ist es ein bisschen wie Ping-Pong. Du sagst eine Idee und dann kriegst du Feuer zurück und daraus entwickelt sich dann was. Und das merkt man natürlich auch an den Arbeitsprozessen, dass manche dann super gut einen Teaser formulieren können. Dann kommt irgendwie Iris und macht aus einer Idee eine total tolle Grafik. Und so weiter.
Dieser kooperative Ansatz, den ihr hier jetzt schildert, was sich wirklich nach einer schönen Arbeitsumgebung anhört, ist das ein Alleinstellungsmerkmal von Katapult, oder ist euch das in ähnlicher Form schon mal an anderen Arbeitsplätzen begegnet?
Also mir ist es tatsächlich schon noch an anderen Arbeitsplätzen auch begegnet, vor allem eben jetzt zum Schluss beim Fernsehen, weil eben auch im Fernsehen kannst du einfach keine Fernsehgeschichte alleine machen, allein schon, weil du einen Kameramann brauchst und einen Tontechniker oder eine Tontechnikerin oder so. Und da ist es mir schon noch begegnet. Ich finde es tatsächlich halt, so gefällt es mir einfach auch am allerbesten, muss ich sagen. Ich arbeite am liebsten im Team. Ich finde auch, dass eine Idee oft alleine, ja, die braucht manchmal einfach so einen Prozess, wo man mit jemandem drüber spricht, damit die einfach reift und dass die dann zum Schluss einfach dasteht und eine wirklich coole Geschichte ist. Und das funktioniert in meinen Augen sehr oft nur zu zweit, zu dritt. Man kann schon sehr wohl auch alleine an einem Thema arbeiten, hat Julia auch recht, machen auch sehr viele Journalisten und Journalistinnen irgendwie, das ist, glaube ich, irgendwie anscheinend so drin, dass man, da steht immer dann nur ein Name beim Text. Das ist ein bisschen so in der Arbeitsstruktur drin. Finde ich. Ich finde es tatsächlich so total angenehm, kann ich nur sagen. Und würde das ungern ändern.
Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen die Frage, in welchem Prozess man gerade ist. Ich hasse es zum Beispiel, Texte zu schreiben mit anderen Menschen zusammen. Keine Ahnung, mich nervt das einfach total, wenn mir da jemand reinfuscht. Mhm. Und ich genieße das aber auch, wie Dani sagt, so Grafiken erstellen und da Ping-Pong spielen, das macht natürlich mega Spaß. Redigierprozesse, da braucht man eine andere Person, macht auch mega Spaß, einfach weil man dann nochmal so einen Spiegel von außen bekommt. Ja, also es gibt mal so Phasen, je nachdem.
Wir sind ja unter anderem auf euch gekommen, weil wir einen Artikel gelesen haben, lasst uns am Lokaljournalismus scheitern. Der ist uns in unsere Timeline gespült worden, denn es gibt, ihr habt es am Anfang schon gesagt, bald eine Lokalzeitschrift, Zeitung vom Katapult Verlag in Mecklenburg-Vorpommern. Wie ist denn aktuell der Stand des Lokaljournalismus in Mecklenburg-Vorpommern? Was haben wir, der Rest der Republik, da noch nicht so richtig mitbekommen? Was passiert da oder was passiert da eben auch nicht?
Was euch dann auch dazu gebracht hat, zu sagen, okay, wir möchten auch eine Lokal-Online-Zeitschrift gründen.
Na, ehrlich gesagt, habt ihr nicht so viel verpasst, weil hier passiert auch nicht so viel. Also zumindest journalistisch gesehen. es gibt ganz wenige Lokalredaktionen hier. Es gibt relativ wenig Berichterstattung, wenn es irgendwie um, ich sag mal, Themen aus dem Osten geht. Gibt es dann von überregionalen Medien manchmal den Versuch, dass die zu irgendwelchen Wahlen dann eine Redaktion hier hinschicken, 5 Tage lang. Und dann ist auch so, okay, tschüss, wieder zurück in, in die Berliner Redaktion. Oder es gibt so Formate wie Zeit im Osten oder sowas. Ist halt dann immer die Frage, mit wem kommuniziert man eigentlich, über welche Leute schreibt man und wer konsumiert das am Ende des Tages eigentlich. Ja, und in Mecklenburg-Vorpommern haben wir die Ostsee-Zeitung, die, Dani, verbessere mich, wenn ich was Falsches sage, die Schweriner Volkszeitung und den Nordkurier. Tja, und ab Mitte Mai dann Katapult MV.
Yay! Genau, und was ein bisschen auch so das Problem war, dass eben die 3 genannten Regionalzeitungen, die Juli gerade aufgezählt hat, die teilen sich so ein bisschen das Gebiet auf und von dem dementsprechend fehlt auch ein bisschen so die Diversität.
Ja.
Und da wollten wir auch dagegen wirken. Und wenn ihr und hauptsächlich dachten wir es ja auch, weil wir einfach ein bisschen genervt waren vom Nordkurier.
Was ist da los mit dem Nordkurier?
Ja, was ist da passiert?
Also was ist passiert? Einfach mehrmals rassistische Kommentare stehen lassen und das hat uns nicht so gut gefallen.
Aber nicht nur Kommentarspalten, sondern natürlich auch inhaltlich extrem gibt's da Stimmen, die extrem fragwürdig sind. Oder naja, eigentlich kann man es sogar deutlicher formulieren, sondern Rassismus transportieren. Mhm. Und das funktioniert nicht mehr. Und da muss jemand kommen, der sagt, das ist scheiße.
Geil.
Und genau, und das probieren wir jetzt. Ist natürlich so, dass der Lokaljournalismus momentan insgesamt, also man hört ja immer wieder von wegbrechenden Redaktionen. Wir haben eine Karte gemacht zu Frauenanteilen in Chefredaktionen.
Ja.
Von 100 waren das im Jahr 2018 8. Glaube ich, und 5 davon in Doppelspitze. Also schwieriges Thema. und dann gibt es natürlich irgendwie noch die Problematik von, wie muss man Journalismus eigentlich neu denken, um überhaupt mit den Leuten zu kommunizieren? Funktioniert das noch, dass wir journalistische Inhalte täglich auf ein Blatt Papier drucken und das dann irgendwie in die Briefkästen werfen? Oder gibt es vielleicht auch online Möglichkeiten, die wir ausprobieren können? Gibt es einen spielerischen Umgang? Für wen schreiben wir eigentlich? Wie können wir mit diesen Leuten kommunizieren? Was wollen die eigentlich wissen? Das sind so Fragen, die wir uns, glaube ich, gestellt haben.
Ich möchte euch da mal kurz was spiegeln. Also ich bin in Greifswald geboren, habe da dann nicht so wirklich aktiv reflektiert gelebt. Ich bin mit 3 da weggezogen. Und dann bin ich aber mit Anfang 20 wieder zurückgezogen, um Schauspiel zu studieren. Auf Usedom. Und habe da 4 Jahre gelebt und das war echt eine Herausforderung, weil ich mich nämlich politisch und ideologisch in nicht so richtig abgebildet gefühlt habe. Nun habe ich in Zinnowitz gelebt, was jetzt nicht Greifswald ist, Also da ist der Bevölkerungsschnitt auch noch mal ein bisschen älter und ihr habt zum Glück noch den Vorteil, dass da Studierende um euch rum sind und Menschen vielleicht. Also ich glaube, die Ideologie und die politischen Einstellungen sind in Greifswald noch ein bisschen diverser als jetzt in Zinnowitz. Aber als ich gelesen habe, was euer Plan ist und weil ich euch ja auch schon kannte über die Bücher und über eure Instagram-Präsenzen und so, habe ich richtig Hoffnung geschöpft. Ich habe jetzt gedacht, krass, wenn ich da noch leben würde, dann hätte ich jetzt endlich ein News-Outlet, was meinen Alltag widerspiegelt und wo ich mich mit identifizieren kann.
Sag doch mal ein Beispiel.
Naja, zum Beispiel einfach, wie über meinetwegen Geflüchtete berichtet wird. Mhm. Ich war zum Beispiel in Wolgast bei der Flüchtlingsunterkunft ein paar Mal dabei, bei Protestaktionen gegen rechts, wo dann halt Menschen mit Reichsflagge um das fucking Geflüchtetenheim rumgelaufen sind und wir halt mit den Geflüchteten vor der Tür standen und einfach nur gequatscht haben. Und es war ganz schön, wir haben einmal, gab es so einen Moment, wo wir alle im Kreis getanzt haben, aber okay, lange Geschichte. Und die Berichterstattung dazu war halt einfach, also es wurde nichts davon, oder fast in einem Nebensatz wurde erzählt, übrigens, da waren auch ganz viele Menschen, die sich mit den Geflüchteten solidarisiert haben. Also, aber es wurde nicht so ausgedrückt, ich kann es jetzt nicht zitieren. Und es wurde nichts berichtet von Menschen, die Reichsflaggen da hochgehalten hätten. Oder wie viel die gegrölt haben und diese ganzen Dinge. Also ich habe damals regionale Zeitung gelesen, einfach nur, weil ich da ja Theater gespielt habe und wir halt Rezensionen lesen wollten. Und also das war mein erster Kontakt mit regionalen Zeitungen. Und auch diese Rezensionen waren nicht besonders interessant. Also auch das, da habe ich mich auch nicht wieder gespiegelt gefühlt, weil alles, was die jungen Schauspielstudierenden da in die Welt gefeuert haben, wir wollten Kunst machen und hatten auch oft politische Agenda und das fanden die immer nicht so cool. Also entweder hatten sie gar kein Interesse oder sie fanden es halt einfach echt schlecht. So, das waren immer so die Feedbacks, die wir bekommen haben. Und meine Großeltern haben immer schon die Ostsee-Zeitung abonniert. Und da bin ich auch immer drauf gestoßen. Das sind meine Kontaktpunkte.
Und wenn du jetzt so sagst, du schöpfst Hoffnung, was erwartest du denn von Katapult MV?
Also ich unterstelle euch, einfach dadurch, was ich von euch bislang kenne, dass ihr eine diversere Berichterstattung machen würdet, die sich auch auf Bevölkerungsgruppen bezieht, die vielleicht in Nordkorea und in der Ostsee-Zeitung nicht so abgebildet werden, dass es einen feministischen Schwerpunkt gibt, dass vielleicht sogar gegendert wird, weiß ich nicht, müssten wir vielleicht nochmal drüber reden, wie da eure Ansätze sind. Und dass es eine Lebensrealität, eine Lebenseinstellung widerspiegelt, einfach durch die Themen, die ihr aussucht, die eher meiner Lebensrealität entsprach. Und weniger der Bürgermeister hat Blumen überreicht und sowas.
Dabei muss man aber irgendwie schon sagen, dass halt Regionalzeitungen schon irgendwie, also wir haben jetzt gerade irgendwie so ein bisschen schlecht über diese Zeitungen gesprochen, kommt mir vor, aber tatsächlich machen die auch richtig viel coole Arbeit für die Menschen, schön, die in diesen Regionen wohnen. Also das muss man tatsächlich schon noch sagen und ich glaube halt, was wir leisten können, ist halt einfach da auch richtig viel Zusatz zu liefern und eventuell halt auch richtig viel Zusatz für Leute, die sich da eventuell in den Regionalzeitungen nicht mehr so zu Hause fühlen, so wie du es eben gerade gesagt hast, sondern vielleicht halt auch eben, ich weiß nicht, so ein bisschen was Neues oder halt eben auch so über online oder halt mit bunten Karten und so weiter. Das ist auf jeden Fall sicher ein Ziel und das ist auch sicher cool. Aber sonst Regionalzeitungen, also ich kann mich auch erinnern, ich bin auch mit Regionalzeitungen aufgewachsen und ja, das waren so die ersten Zeitungen, die zu Hause lagen bei meinen Großeltern und da standen eben auch genau solche Artikeln drinnen mit Bürgermeister und Blumen und so. Aber dann kannte man halt diesen Bürgermeister und fand das halt irgendwie cool. Oder dann sind halt immer irgendwie so die, was weiß ich, der Steirer des Monats oder die Steirerin des Monats und also Steiermark, Graz ist die Hauptstadt da, wo ich herkomme. Und das hatte, also ich glaube, dieser regionale Bezug ist tatsächlich richtig cool für die Regionen. Das muss auch sein und das kann ruhig auch weiter so bestehen.
Es geht natürlich auch darum, dass es ein Politikum ist, ne? Also haben wir ja schon ein bisschen angerissen als Thema, aber es ist natürlich wichtig, dass die Leute überhaupt informiert sind über politische Debatten, die geführt werden. Wie funktioniert Politik eigentlich in unserem Land und da auch zu erfragen, welche Informationen die eigentlich brauchen, weil irgendwie sind die Leute ja auch Teil von Journalismus und ich glaube, das wurde aber in den letzten Jahren ein bisschen verpasst.
Und ich glaube sogar, ein Lokalreporter oder Reporterin hat es sogar nochmal richtig schwierig, weil durch diese ganze Nähe.
Ja, ja, keine Distanz.
Ja. Naja, nicht, dass man nicht nur Distanz halten kann oder sie, sondern, also das ist ja, also da wird ja einfach alles, du musst so überkorrekt sein, weil natürlich weiß jeder Nachbar dort ganz genau, wie, wo, was, wer. Also ich glaube tatsächlich, dass es auch gar nicht so einfach ist für Lokaljournalisten.
Ist jetzt natürlich ein bisschen die Frage, wie wir das auch konzipieren werden, ne? Weil wenn man sich jetzt so irgendwie klassische lokaljournalistische Berichterstattung anguckt, ist es natürlich so, dass viel über Personen erzählt wird. Jetzt ist ja eigentlich einer der Kernpunkte von Katapult, dass man nicht über Personen geht, sondern dass zuerst mal die Zahlen kommen und man versucht, die Zahlen zu visualisieren oder also nicht so diese gefühligen Geschichten, sondern die Information, das kommt aus der Wissenschaft und so kann man das am besten verstehen. Und jetzt ist natürlich wichtig, erstmal eine Sprache zu finden für die Region, für dieses neue Katapult-Produkt und das gemeinsam herauszufinden. Aber wir sind natürlich übertrieben froh, weil wir haben diese Finanzierung gestartet. Wir haben ja so 3 Projektphasen. Je nachdem, wie cool die Leute das finden, werden wir dann halt immer größer und immer weiter wachsen. Und dann diese erste Projektphase, das waren, glaube ich, 19.000 Euro oder so, damit wir überhaupt erstmal starten können und wissen, haben die Leute darauf Bock oder nicht. Die wurde innerhalb von 4 Tagen finanziert. Krass. Plus, das waren halt nicht nur Leute hier aus der Gegend, sondern das waren Leute aus nicht mal nur Deutschland, sondern aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, die gesagt haben, wie wichtig das ist und dass sie, also dass ihnen eigentlich die Berichterstattung egal ist, aber dass sie halt Bock haben, das Projekt zu unterstützen. Und das ist halt schon ein krasses Statement.
Und das sieht man eben auch, wie wichtig sie eigentlich regionalen Journalismus finden. Also das ist wirklich wichtig für Leute. Und finde ich tatsächlich auch, ja. Und wir haben noch schon richtig viele Anfragen. So, Baden-Württemberg, kommt doch auch mal zu uns.
Ach, krass.
Dani, wollen wir auch zu Katapult MV wechseln lieber?
Ich weiß noch nicht. Nee, Juli hat schon recht, wir gehen nicht über Personen, aber ich finde schon tatsächlich, dass jemand, der bei Katapult MV arbeitet, auch ein bisschen eine Ahnung haben sollte und ein Gespür für diese Region.
Total.
Also auch wenn es nicht über Personen geht, aber das braucht man irgendwie beim Regionaljournalismus. Das meinte ich auch vorher mit dem Nachbarn, die Dörfer, die, keine Ahnung, wer ist mit wem verfeindet. Also das habe ich nicht. Ich bin hier nicht aufgewachsen. Also ich wohne auch noch nicht mal ein Jahr hier. Mhm. Ich bräuchte da auf jeden Fall viel mehr Zeit, dass ich da reinkomme noch.
Wir machen ja gerade die Bewerbungsgespräche, Tim und ich. Und wir haben auch genau über diesen Punkt gesprochen. Und also einerseits ist es natürlich cool, wenn Leute sich bewerben, die die Region total gut kennen. Und die quasi die Zeitungen, die es hier gibt und die Berichterstattung und die Kulturszene und was weiß ich total gut kennen. Und andererseits ist es natürlich aber auch total geil, Leute von außen zu haben, die einmal mit so einem ganz anderen Blick nochmal da reinkommen. Wisst ihr, was ich meine?
Da stimme ich dir voll zu. Also ich finde eine Mischung, ich finde eine coole Mischung bräuchte halt, weil ich finde, ganz ohne jemanden zu starten, der MV nicht kennt, fände ich... Ist, glaube ich, schwierig. Aber ja, ich finde, der Blick von außen ist immer hammergeil. Also wenn du da eine diverse Redaktion hast, 100-mal besser.
Ja. Gibt es denn, vielleicht ist das ein Vorurteil, deswegen, da klärt mich gerne auf, weil eure Positionierung ist ja progressiv. Ich würde sie jetzt, also für mich ein bisschen links einschätzen. Gibt es Anfeindungen, da wird der Mund, also fühlt sich für mich so an. Gibt es Anfeindungen in der Region, wo die AfD ja durchaus auch ganz gute Wahlergebnisse einfährt? Habt ihr damit zu tun? Begegnet euch da was?
Also jetzt so, dass jetzt Leute uns irgendwas vor die Redaktion werfen oder so, kann ich mir jetzt nicht erinnern, dass wir das schon mal hatten. Weiß ich nicht. Bin aber jetzt auch noch nicht so lange dabei. Anfeindungen gibt's hauptsächlich online. Mhm. In Form von Hasskommentaren. So wie es, glaube ich, jedes Medium oder jede öffentliche Person irgendwie erlebt, leider.
Ich weiß gar nicht, ob ich uns als linkes Medium wahrnehmen würde.
Nee, finde ich interessant, ja. Bitte, weiter.
weiß ich nicht genau, können wir mal irgendwie auch diskutieren. Also wieso eigentlich? Vielleicht könnt ihr mal schildern, wieso eure Wahrnehmung so ist. Also was daran soll links sein, sich gegen Rassismus zu positionieren?
Ich glaube, im Vergleich zu anderen Medien, also natürlich geht es mir so, dass ich das für eine Selbstverständlichkeit halte, nehme es aber nicht so wahr, dass es alle Zeitungen, Zeitschriften tun. Und bei euch habe ich es jetzt wahrgenommen, deswegen ist es sozusagen in meine krass, Schublade oder? Gegangen, ja.
Der Gedanke ist eigentlich richtig krass, dass man deswegen Medium als links wahrnimmt. Mhm. Vor allem, weil wir ja gar nicht, also wir arbeiten ja mit Wissenschaft. Ja. Also unsere Aufgabe ist es ja, Wissenschaft zu visualisieren. Mhm. Und klar stellen wir uns viele soziale Fragen, behandeln viele soziale Themen, keine Ahnung. Und vertreten bei manchen Sachen auch Meinungen. Aber ich finde, eine der guten Sachen an Katapult ist, dass wir den Menschen nicht sagen, wie sie sich zu verhalten haben. Sondern unsere Aufgabe ist erstmal, einfach Informationen zu liefern und Wissenschaft zugänglich zu machen und auch dieses ganze akademische Gehabe mal ein bisschen zu durchbrechen und zu sagen, ey, das ist für uns alle und unser Job ist einfach nur, das aufzubereiten und das zu entklausulieren und entscheide dann selbst, wie du handeln möchtest.
Ich glaube, weil ich links als für mich was sehr Positives abgelegt habe, benutze ich es dann. Aber ihr habt natürlich recht, das ist ja durchaus auch belegt. Also nicht nur, weil ich es sehr positiv wahrnehme, ist es das nichts. Ja.
Es ist aber, glaube ich, auch ganz natürlich, dass man Medien irgendwie zu diese Kategorien steckt. Also rechtsliberale Medien, eher links, eher linke Medien und so. Ich glaube, vielleicht ist es bei uns eben deswegen öfter, weil du bist ja nicht die Erste, die das irgendwie sagt. Also ich habe das tatsächlich schon viel öfter gehört. Und ich finde es auch total nicht schlimm oder so. Ich will lieber so bezeichnet werden als irgendwie anders. Und genau, und ich glaube eben, dass dadurch, dass wir schon auch sehr oft Farbe bekennen oder irgendwie eine Haltung zeigen und uns da auch nicht zurückhalten bei gewissen Themen, kann man uns das schon irgendwie hin und wieder mal so zuschreiben.
Weil ich das total, also ich finde, Juli, dein Punkt da auch total klar, dass ihr seid ja faktenbasiert. Also ihr arbeitet, so wie du sagst, ihr arbeitet mit Wissenschaft und da ist es, dann kommen wir halt wirklich an den Punkt, es ist ja in den letzten Jahren das Thema geworden, gibt es noch Fakten oder News, Fake News, dieses große Thema, dass an Fakten vorbei argumentiert wird und einfach Dinge behauptet werden, die dann plötzlich zur Wahrheit werden. Und das ist, glaube ich, das empfinde ich bei euch erfrischend, dass die Grundlage genau wissenschaftlich ist. Aber ist doch absurd, oder? Dass wissenschaftliche Grundlagen mittlerweile als links oder in den USA als die Demokraten irgendwie, also das ist abgefahren.
Ja, aber ich glaube, jetzt vermischst du gerade die Sachen, weil das ist ja tatsächlich jetzt auch nicht. Wie gesagt, wir bekennen ja manchmal, also wir sagen ja auch manchmal unsere Meinung. So ist es ja nicht.
Mhm. Ja, stimmt. Ja.
Und das ist aber auch wichtig, das zu trennen. Also ich würde jetzt nicht sagen, ganze Wissenschaft ist links. Also das würde ich absolut nicht unterschreiben.
Ja, stimmt.
Ja. Aber grundsätzlich oder eine Erfahrung, die ich auch in den letzten Monaten gemacht habe, ist zu sagen, also klar, wir sagen irgendwie in Kommentarspalten, wenn sich jemand daneben verhält, ey, hau ab hier, weil Rassismus ist scheiße, Frauenhass ist scheiße, haben wir irgendwie keinen Bock drauf und das ist einfach, das geht nicht mehr. Die Grenze ist schon lange erreicht. Und ich verstehe deinen Punkt, dass du sagst, dass viele Medien das nicht machen, aber das ist quasi normal, das ist Status quo. So. Natürlich passiert es aber auch manchmal, dass man Themen bearbeitet, die einem selber besonders am Herzen liegen. So. Und dann muss man, und das ist vielleicht auch ein gutes Thema für diesen Podcast, sich auch selber fragen, weil also hinter jedem journalistischen Text steckt eine Person, die bestimmte Entscheidungen getroffen hat. Jede Karte beinhaltet 1 Million Entscheidungen, die irgendjemand getroffen hat. Jedes Wort, was irgendwo steht, hat sich irgendjemand überlegt. So. Und das ist natürlich eine Person, die dahinter ist, was man dann irgendwie oft vergisst, wenn dann so Analyse oder sonst irgendwas drüber steht. Und bei uns ist es halt wichtig, dass wir die, also für uns sprechen die Zahlen. So, Thema Periodenprodukte, wenn ich ausrechnen kann, für wie, also für welchen Betrag man hier Leute in Hartz IV versorgen hätte können, mit dem Geld, was die hier von Höhle der Löwen bekommen haben, die Zahl steht für sich. Ich muss da nicht drüber schreiben, hey, voll scheiße, sondern es ist einmal so, okay. Aber es ist natürlich meine Entscheidung, das auszurechnen, ne?
Und es ist der Zugang einfach, die Art und Weise, den du wählst, genauso eben wie mit dem Umgang. Na, klarerweise haben andere Medien eventuell, dass sie das nicht so klar schreiben, weil wir sind auch teilweise ein bisschen für unsere Kommentarspalten bekannt, weil wir klar sagen, sei leise. Und andere schreiben halt, bitte halte dich an unsere Netiquette.
Paragraph 12b.
Also, das ist Rassismus und Sexismus und so weiter, geht auch in ganz vielen anderen Medien nicht. Also, das muss man schon auch sagen. So geht's jetzt. Ja. Also, das ist schon auch nicht die Art, es ist halt unser Zugang manchmal ein bisschen radikaler vielleicht.
Ja, aber das finde ich irgendwie auch geil, dass man halt auch sieht.
Weil man es nicht so gewohnt ist, deswegen wirkt es radikal, glaube ich. Das ist halt auch die Sache.
Aber ich finde es auch geil, dass man irgendwie bei Katapult sieht, dass wirklich echte Leute hinter den Kommentaren stehen. Weißt du, also dass es nicht so ist, hier kommentiert LG aus Redaktion 12b oder sonst irgendwas, sondern du siehst halt, wenn sich jemand da positioniert und auch irgendwie eine persönliche Meinung äußert. Und auch intern sprechen wir ja darüber, was manchmal geht und was manchmal nicht geht. Zum Beispiel Daniel und ich hatten hier Thema Schwangerschaftsabbruch, als hier Christina Hähnel verurteilt wurde, stimmt das?
Ich meine, genau, in erster Instanz ist sie verurteilt worden, ne?
Und da haben wir auch eine Nachtschicht gemacht zum Thema, was für Creeps, man kann es so deutlich sagen, oder ich sag lieber Trottel, dann die Kommentarspalten besuchen bei Katapult, die irgendwie, weißt du, manchmal sind so Leute, die fragen, hä, kapiere ich jetzt nicht, Schwangerschaftsabbruch ist auch total gemein dem Baby gegenüber. Mit dem kannst du dann irgendwie noch diskutieren, wenn du da die Nerven für hast. Es gibt dann aber auch irgendwie Thomas 32, der die ganze Nacht nichts Besseres zu tun hat, als blutige Embryo-Fotos in die Facebook-Kommentarspalten zu posten. Und dem zu sagen, ey Thomas, ist vielleicht hier nicht der richtige Ort und wir haben keinen Bock auf dich. Mhm. Ciao.
Funktioniert einmal vielleicht und dann hörst du auch damit auf.
Ja. Ja. Ja, herzlich willkommen in unserem Job. Oh,
müsst ihr euch auch, müsst ihr euch mit den Kommentarspalten, müsst ihr da ran?
Ja.
Okay.
Ich finde ja.
Also, was jetzt, ob wir da mitmachen, wolltest du wissen, oder?
Also genau, müsst ihr, also es gibt es da, also seid ihr auch damit beschäftigt und verantwortet?
Wir sind beide auch damit beschäftigt, ja.
Uff. Also die Idee ist immer so ein bisschen, also es gibt so Profis natürlich bei unserem Online-Team, die sich mega gut bei Social Media auskennen. Und es gibt natürlich Leute, die für ihre Texte und Inhalte verantwortlich sind und die da auch dann irgendwie quasi Inhalt liefern müssen, wenn jemand eine Rückfrage zu einer Karte hat. Mhm. Aber ja, also unser, um auch nochmal quasi über dieses ganze, um auf dieses ganze Lokaljournalistische nochmal zurückzukommen, es ist schon in unserem Interesse, eigentlich mit allen Leuten zu kommunizieren. Und das finden wir auch fair. Klar, es gibt dann so Fälle, wo du dir denkst, okay, Thomas ist leider nicht mehr zu helfen. Ich kann jetzt hier auch gerade nicht mehr, ich kann mit ihm nicht ins Gespräch gehen, weil er einfach nur noch beleidigend ist. Aber grundsätzlich glaube ich, wenn sich jemand die Mühe macht und eine Frage hat oder eine Anmerkung und so, sollte man das irgendwie auch ernst nehmen.
Ihr habt nochmal, also zu, so Richtung Ende, habe ich nochmal jetzt ein bisschen eine flache Frage. Habt ihr, also so in eurer Karriere, euch, habt ihr mal euch so einen richtigen Schnitzer erlaubt? Habt ihr mal, ich weiß nicht, so einen totalen, was vollkommen Falsches veröffentlicht oder weiß ich nicht, ein Wort. Also gibt es irgendwas, wo ihr sagt, oh Gottes Willen, das ist dann rausgegangen und dann konnte ich es nicht mehr zurückholen?
Also ich würde mal so sagen, Fehler passieren am laufenden Band. Das ist ja auch irgendwie normal. Also ich meine, wir haben ja mega viele Veröffentlichungen die ganze Zeit und manchmal färben wir ein Land falsch ein und manchmal haben wir aus Versehen eine falsche Prozentzahl angegeben oder so. Das Problem sind ja nicht die Fehler, sondern das Problem ist, wie ich transparent mache, Okay, ich habe einen Fehler gemacht. Mhm. Hier ist mein Lösungsvorschlag. Tut mir leid, ich habe es nochmal ausgebessert.
Das wäre übrigens auch die richtige Umgangsweise der Schauspielerinnen und Schauspieler von Hashtag alles dicht machen gewesen.
Oder Dani, hast du noch was auf Lager?
Ja, ich glaube, ich würde es genauso sehen wie du. Obwohl, ich hatte tatsächlich mal einen richtigen Fehler. Also das ärgert mich bis heute. Ich hatte mal ein Interview fürs Stadtformmagazin und da ging es um freie Städte und wie man freie Städte der Zukunft planen kann, so dass Menschen mitgestalten können und wie man da den Demokratieprozess irgendwie verbessern könnte. Und ich hatte da einen Autor von einem Buch, einen Hamburger zufälligerweise, und der war zufällig in Wien und ich habe ihn zum Interview getroffen. Und das war ganz kurz, so einen Monat bevor G20-Gipfel losging in Hamburg und dann dort ja die ganze Stadt total gebrannt hat. Und der Typ sitzt vor mir und wir trinken einen Spritzer und er raucht so gemütlich eine und dann quatschen wir halt so vorab vom Interview ein bisschen so dahin und er erzählt, ja, es laufen gerade die Vorbereitungen für den G20-Gipfel. Und in meinem Kopf hat überhaupt nichts geschalten. Und ich habe ihn nicht dazu weiter befragt und einen Monat später, und ich habe ganz normal das Interview durchgezogen und einen Monat später kommen diese Meldungen und ich dachte mir so, oh mein Gott, wieso haben wir nicht darüber gesprochen? Ich meine, ich habe keine Ahnung, ob er mir was erzählt hat, hätte überhaupt, aber ja, das war ein Riesenfehl.
Ja, aber das ist oft ein Problem, ne, weil man sich dann so denkt, oh Mann, wir hätten noch über so viele andere Themen sprechen können.
Wahrscheinlich auch das, was wir gleich denken werden, wenn wir dieses Interview
Definitiv. Aber also, Sie sagen, vielen lieben Dank für eure Auskunft über euer Berufsleben und über das Katapult-Magazin. Gibt es an dieser Stelle etwas, was ihr in die Welt werfen möchtet? Ihr könnt jetzt hier, wenn ihr möchtet, für etwas Werbung machen, etwas platzieren. Das kann alles sein von Weltfrieden bis eurem Instagram-Account.
Oh, Juli, ich habe was Tolles. Darf ich zuerst?
Schieß los.
Hashtag Free Britney.
Ja,
vielleicht passt meine Idee auch ein bisschen dazu. Also jetzt gerade habe ich ja so die große Rede gehalten zum Thema, wir möchten keine Handlungsaufforderungen mit Katapult verbreiten und so. Ich hätte aber eine persönliche und die ist, sprecht über Geld. Die ganze Zeit nonstop. Mit allen Leuten. Und das sollte man ja auch in Bezug auf Free Britney machen. Da geht's ja auch vor allem um Geld.
Ja. Vielen lieben Dank, liebe Juli, liebe Dani. Es war uns eine Freude.
Danke euch.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank, dass ihr da wart. Und wenn ich in Greifswald bin, dann klopfe ich mal bei euch an, sobald ich geimpft bin.
Macht das.
Lado.
Moin Leute, da sind wir wieder und ich kann nach diesem Interview mit den beiden kaum erwarten, dass ich vielleicht irgendwann mal geimpft bin und dann in die Heimat zurück kann und meine Omi drücken. Meine Omi, die ja auch in Greifswald lebt. Das wäre so schön.
Ich habe heute erfahren, dass ich wahrscheinlich demnächst auch oder ab jetzt schon impfberechtigt bin. Ja. Ich bin ganz aufgeregt, weil ich eine Mitarbeiterin einer Schule bin und auch wenn es eine Privatschule ist, ist egal, hat Hamburg jetzt geöffnet. Also jetzt geht's ans Eingemachte. Oh.
Boah, Juli, das ist so geil, ey. Herzlichen Glückwunsch. Also, du kannst wieder Menschen drücken.
Oh Gott.
Bald.
Ja. Also abwarten. Das ist ja in Hamburg ist es so, dass du meldest dich an und dann gehst du mit deinen Unterlagen dahin und dann entscheiden sie vor Ort, ob deine Unterlagen gut genug sind, dass du wirklich rein darfst in den Club.
Ach echt? Das wusste ich gar nicht. Aber du machst erst online den Termin.
Genau. Also bis ich da wirklich drin bin und eine Spritze im Arm habe, bis dahin ist das noch für mich etwas noch nicht ganz klar, ob es wirklich klappt.
Aber es gibt jetzt eigentlich kein Argument dagegen, wenn Sie gesagt haben, berufsbildende Schulen sind, die MitarbeiterInnen berufsbildender Schulen sind impfberechtigt. Du bist eine Mitarbeiterin mit Kontakt zu SchülerInnen in einer berufsbildenden Schule. Also da gibt es ja eigentlich nichts, was Sie beanstanden könnten.
Ich finde das halt dieses System so ein bisschen, das macht mir halt so Druck, ne, dass man halt dann noch so beweisen muss, dass man wirklich berechtigt ist.
du musst performieren, dass du in einer berufsbildenden Schule arbeitest.
Ja.
So extra die Brille aufsetzen.
Ganz besonders.
Die schulig. Sekretärin in Haft anziehen. Tüdelig wirken, so ganz Stereotyp Sekretärin in Haft.
Oh boy.
Oh Gott, ich habe Sekretärinnen gedisst jetzt hier.
Das war eine also ganz spannende Folge. Ich weiß nicht, ich hoffe, den Zuhörerinnen ging es auch so. Ich habe das Gefühl, ich habe ganz viel gelernt. Und,
ja, ich auch.
Und ja, ich will auch mal nach Greifswald mit dir. Wenn wir dann beide geimpft sind, fahren wir da zusammen hin. Bis dahin.
Und dann fahren wir an die Ostsee zu meiner Mutti.
Oh, wie schön.
Ja.
Na gut, bis dahin machen wir noch weiter hier einen Podcast. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr Lust habt, uns was zu schreiben auf hardaberfail@gmail.com. Wenn ihr irgendwelche Ideen, Bedürfnisse oder Wünsche habt in dieser Welt, schreibt uns, vielleicht können wir sie erfüllen. Was für ein Versprechen. Ihr könnt uns aber auch einen Kommentar hinterlassen oder eine Message schreiben bei Instagram, hardaberfail.podcast. Freuen wir uns auch. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast freuen wir uns auch richtig doll.
Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.